Ich glaube, zuerst war es immer ganz lustig. Und wenn man weiter reinhört, dann wird es problematisch. Ich will euch zu Menschenfischern machen, hatte Jesus das gesagt zu denen da, die gebaut hatten? Oder zu wem hat er das gesagt? Zu uns vielleicht? Ja, genau. Hat es zu dir auch gesagt? Aha. Gehst du fischen?
Ja.
Sehr schön. Ist eine Frage, die wir uns wirklich stellen müssen. Ne? Was ist eigentlich unsere Hauptaufgabe? Gemeindehäuser zu bauen, große Zeitschriften und Bücher zu drucken, uns immer wieder zu treffen und zu sagen, wie toll das ist, zu fischen, zu missionieren. Machen wir das auch? Gehen wir raus? Ich will heute eigentlich nur mal hinweisen auf, glaube ich, unser größtes Problem, was wir als Christen haben, ist die Sprachlosigkeit, über unseren Glauben zu reden. Auf andere Menschen zuzugehen, mit ihnen über Jesus zu reden, sie einzuladen in die Gemeinde. Es gibt nicht wenige Christen, die wissen eigentlich gar nicht, warum sie noch hier auf der Erde sind. Warum hat Gott sie nach ihrer Bekehrung nicht gleich in den Himmel geholt? Also wäre doch etwas. Ne? Eigentlich ist das doch logisch, oder? Ich habe mich bekehrt, ich gehöre jetzt Jesus und jetzt soll ich in den Himmel? Möchten wir doch alle hin. Kommen wir auch. Die meisten Menschen wissen es eigentlich nicht, warum sie hier sind. Sie haben sich eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, dass sie als Menschenfischer hier sind. Man lebt eigentlich so in den Tag hinein und freut sich, dass man errettet ist, dass man sich mal bekehrt hat, dass man umgekehrt ist zu Jesus. Oh, das ist für mich ja das Wichtigste, aber müssen die anderen das auch alles noch hören? Und da haben wir so unsere Erfahrungen gemacht mit Menschen, die wir angesprochen haben und haben dann mit ihnen über Jesus gesprochen, über unseren Glauben und ihnen gesagt, ja, merkt man, ist was für dich. Meine Nachbarin zu mir auch noch gesagt, sie sagte, ja, das ist ja schön, was du mir erzählst, aber ich will noch etwas vom Leben haben. Ich sage, ja, du hast auch nur etwas vom Leben, ich habe das Ganze. Und dann entmutigt man leicht, wenn man so von 10, 15, 20, 30 Leuten gehört hat, ja, geh du mal hin da. Wie jemand zu mir sagte, du stehst ja da vorne auf der Kanzel so als Himmelskasper. Es freut ja das Herz eines Gläubigen. Aber so ist die Meinung der Welt. John MacArthur hat mal gesagt, die Gemeinde hat die Aufgabe der Evangelisation. Das ist der Grund, warum wir eigentlich noch hier sind. Die Gemeinde hat die Aufgabe der Evangelisation. Natürlich ist es Menschenfurcht eines der größten Probleme, die wir haben. Wir vergleichen uns ja mit anderen. Und das ist ja etwas, was uns eigentlich so angeboren ist. Ich denke, bei uns zu Hause, bei meinem Elternhaus hieß es immer, nach draußen musst du dich immer toll darstellen und musst immer gut aussehen. Und über das, was es in unserer Familie aussieht, da wird ja nichts nach draußen erzählt. Also wurde man schon von klein auf an zum Schauspieler erzogen. Nach draußen musst du etwas anderes darstellen, etwas anderes sein. Und du hast dich heimlich immer mit anderen verglichen. Wie sieht das denn bei denen aus? Wie weit sind die? Oder heute, ne, wie groß ist sein Fernseher? 1,24 oder schon 1,80? Und welches Auto fährt er? Ist es größer wie mein Auto? Hat er vielleicht auch mehr Geld? Verdient er mehr wie ich? Und wir müssen begreifen lernen, dass Vergleiche eigentlich immer Not bringen. Vergleiche bringen immer Not. Wenn wir uns hineinbegeben in das, was Glaubensleben ist, dann sollten wir auch bedenken, dass Menschenfurcht das Gegenteil von Gottesfurcht ist. Oswald Chambers hat mal gesagt, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, wenn du Gott fürchtest, dass du nichts anderes fürchtest. Wenn du aber Gott nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Es gibt natürlich noch mangelnde Geistlichkeit, die dadurch geprägt ist, dass man dem Wohlstand hinterherjagt. Und ich weiß, dass das unter vielen Christen ein Riesenproblem ist, dass man sich nicht mehr in die Gemeinde einbringen kann, dass man viele andere Dinge hat, die viel wichtiger sind. Und ich weiß, dass Familien versorgt werden müssen. Und ich weiß das am besten, weil ich habe alles erlebt, von ganz groß reich sein bis ganz klein arm bis gar nichts mehr. Und es ist ganz notwendig. Aber es gibt einen biblischen Satz, einen Satz, den wir uns wirklich in unser Herz schreiben müssen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugetan werden. Glauben wir das eigentlich wirklich? Und wenn wir das wirklich glauben, dann haben wir auf einmal eine neue Priorität in unserem Leben, einen neuen Inhalt, einen neuen Mittelpunkt, dann werden andere Dinge wichtig. Wohinein sind wir denn geboren worden? Wohinein haben wir uns dann bekehrt? In das Reich Gottes, in seine Herrschaft. Wir gehören nicht mehr uns selber, wir gehören jetzt nicht mehr unserem Denken, unseren Lebensvorstellungen, unseren Prägungen, die wir mitgebracht haben, sondern wir gehören dem lebendigen Gott, der uns am Kreuz von Golgatha erkauft hat. Dem gehören wir. Wir gehören in den Himmel, da ist nämlich unsere Heimat. Da ist Jesus hingegangen, er hat die Betten schon gemacht. Der wartet auf dich und auf mich. Aber er sagt, Peter, tu was in dieser Welt für Menschen zu Jesus. Zeig ihnen den Weg, wie sie in den Himmel kommen, wie sie ewiges Leben bekommen. Lehre sie, dass sie alles das halten, was ich ihnen befohlen habe. Und so gehen wir hinein zu den Menschen und reden mit ihnen über das Evangelium. Jeder macht es anders. In der Familie kennst du bestimmt viele aus deiner Familie, die nicht gläubig sind. Du kennst vielleicht viel aus deinem Umfeld, Freundschaften, Freunde, die nicht gläubig sind. Alles Fische, die darauf warten. Glaub doch nicht, dass sie glücklich sind in diesem Leben. Ein Leben, das keine Perspektive, keine Zukunft hat, hat auch keinen Sinn. Im Sterben, in der Sterbebegleitung, sagt immer jemand zu mir, weißt du, dass mein größtes Problem ist, dass ich Angst habe vor dem, was auf mich zukommt. Ich sage, das sagt man ja eigentlich nicht, aber du hast recht. Wenn ich nicht weiß, wo ich hingehe, habe ich immer Angst. Habe ich Angst vor dem Sterben. Wenn ich nicht weiß, wie Heinrich Kemmler immer gesagt hat, dass ich eingebucht bin in den Computer Gottes. Dass ich weiß, dass ich eine Zukunft, eine Perspektive habe, habe ich immer Angst. Und das ist das, die größte Macht des Satans in dieser Welt ist, dieses Gier und dieses Jagen nach Reichtum, nach Anerkennung und nach Ehre. Es geht immer um mich, meiner, mir, mich. Das ist die Prägung, die diese Welt hat. Das sind natürlich nur zwei Punkte, die uns davon abhalten, Menschenfischer zu sein. Alltagsgeschäfte, Sorgen, Arbeit, Bequemlichkeit, Verweltlichung, vor allem die Gier nach Wohlstand rauben uns meistens die Kraft. Und nehmen uns den Sinn für unseren Auftrag. Wir müssen ihn immer wieder ins Gedächtnis rufen. Warum bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Welche Gabe habe ich von Gott bekommen, dass ich sie einsetze im Reich Gottes, um Christus zu ehren, ihm zu dienen und anderen Menschen eine Hilfe zu sein? Traditionen helfen uns leider nicht weiter da drin. Sonst würden aus vielen Kirchen viel mehr entstehen. Kirchen leben heute ihre Tradition und das ist der Tod im Topf. Aber wir haben eine lebendige Beziehung. Wenn ich diese Gebetsgemeinschaft heute hier erlebt habe bei euch, dann merke ich, wie lebendig die Beziehung ist. Lebendig zu den Menschen, dass wir ihnen eine Hilfe geben wollen. Wir brauchen diese lebendige Beziehung zu Jesus. Ich komme aus einer anstrengenden Woche mit vielen Vorträgen und Bibelarbeiten. Und ich habe meine Enkelkinder zu Hause, weil meine jüngste Tochter arbeiten muss. Und heute Morgen musste ich mir einfach mal Zeit nehmen, mit meinem Gott alleine zu sein. Mich zu verschließen in meinem Büro, gesagt, jetzt kommt keiner rein hier. Ich brauche Zeit für mich, ich brauche Zeit mit Jesus. Ich muss mit ihm reden, ich muss alles das verarbeiten, was hier gewesen ist, was ich durchgelebt habe in dieser Woche. Das, was dran ist in der nächsten Woche. Und die Menschen, die mir vor Augen kamen. Und aus der Gemeinschaft heraus mit Jesus Da wird auch der Auftrag, den du bekommen hast, wieder viel klarer, viel eindeutiger. Eins dürfen wir nie vernachlässigen, und das hat Christian eben schon gesagt, wir müssen viel mehr beten, viel mehr im Gebet sein, viel mehr in der Beziehung zu Jesus. In der Gemeinde vor einiger Zeit habe ich mal gesagt, wenn ich so wenig Zeit im Gespräch mit meiner Frau verbringen würde, wie manche Leute im Gebet mit Jesus, hätte sie mich schon lange verlassen. Zeit mit Jesus verbringen, zu beten, vor ihm zu sein. Ich möchte uns mal hineinnehmen in eine Geschichte, die aus dem Alten Testament ist. In Hesekiel, die Berufung des Hesekiel, des Propheten Hesekiel, dieses ist ja geschrieben worden in der Zeit der Verbannung in Babylon. Er war Prophet dort. Und da begegnet er in einer Gebetszeit, begegnet er Gott im Himmel, im Thronsaal. So wie es auch in den Offenbarungen geschrieben steht. Er begegnet ihm. Und ich sage das oft Leuten, die meinen, die Gebete Gottes, die gehen nicht nur bis zur Decke, sondern treten gar nicht bis zu Gott hin. Sag ich, stell es dir doch einfach einmal vor. Du stehst jetzt vor dem Thron Gottes. Seine Macht und seine Herrlichkeit ist da. Und du weißt, er schaut dich an. Er, der Augen hat wie Feuerflammen, vor dem du nichts verstecken kannst, der dir ins Herz hineingucken kannst. Und jetzt stehst du vor diesem Thron Gottes und du siehst die Heiligen da, die vier Ältesten, alle sind da in dem Thronsaal. Und du bist mittendrin und du stehst vor Gott. Weißt du, was denn wert? Dann werden deine Gebete ehrlich, weil du nicht anders kannst. Dann wird dein ganzes Leben ehrlich und dann wird es hell. So war das bei Hesekiel genauso. Gott sagte zu ihm, du sterblicher Mensch, steh auf, ich will mit dir reden. Und während er das sprach, erfüllte mich der Geist Gottes, richtete mich auf und dann hörte ich die Stimme. Und er sagte, du sterblicher Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, zu einem widerspenstigen Volk, das sich gegen mich auflehnt. Aber dieses widerspenstige Volk hört oder hört es nicht. Sie werden schon erkennen, dass du ein Prophet unter ihnen bist. Sie wollen dich nicht hören. Aber das ist nicht so schlimm, dass sie dich nicht hören wollen. Mach es nicht zu deinem Problem. Du sagst, vielleicht bin ich falsch oder vielleicht habe ich nicht die richtige Identitätskarte oder was. Sondern geh hin zu dem Volk und rede das, was ich dir gegeben habe. Und Hesekiel machte das. Aber vorher hatte er ein wunderbares Erlebnis. Gott sagt zu ihm, sterblicher Mensch, hör mir zu, lehn dich nicht auf gegen dieses widerspenstige Volk. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Danke. Und dann sah er eine Hand, die sich mir entgegenstreckte und eine Buchrolle hielt. Und die Hand breitete die Buchrolle aus. Sie war auf beiden Seiten beschrieben mit Klagen, Seufzern und Trauerrufen. Hesekiel bekam jetzt das Wort Gottes. Diese klare, eindeutige Botschaft. Und jetzt sagt er, verinnerliche die. Lebe in der Schrift, lebe in den Worten Gottes. Lebe da drin, was Gott hineingeschrieben hat. Lebe da drin, isst sie, nimm sie für dich auf. Wie soll ich den Willen Gottes weitergeben, wenn ich ihn nicht kenne? Wie soll ich das machen? Und deshalb mein Appell auch heute Nachmittag bei euch, bitte nehmt euch Zeit zum Bibellesen. Kommt in den Bibelstunden zusammen. Lasst euch lehren und lasst euch schulen. Hört zu, was Gott euch sagt. Und dann seid diesem Wort gehorsam. Und als er diese Rolle gegessen hatte, da kam dieses wunderbare Wort, ich aß es. Und es schmeckte süß wie Honig. Das schmeckte süß wie Honig. Geht es dir so beim Bibellesen? Auch wenn hier vielleicht Klageworte drin sind, Seufzer, Trauerrufen? Geht es dir, dass das Herz aufgeht? Ich sitze mitunter beim Bibellesen und weine. Weil Gott so viel Liebe hat für uns. so viel Liebe hat und so viel Klarheit und Eindeutigkeit. Und er sagt ganz genau, was Sache ist. Und du darfst ihm vertrauen in allen Dingen. Das, was er sagt, das erfüllt sich. Das geschieht. Neulich sang jemand in einem Lobpreischor in einer Gemeinde, der ich war, Gott meint es gut, Gott meint es gut, Gott ist so gut, Gott meint es gut. Und ich sagte dann am Beginn meiner Predigt, ich habe wunderbar gesungen, nur falsch war der Text. Sing doch bitte, Gott meint es ernst. Gott meint es ernst. Und er meint es auch ernst mit uns, wenn er sagt, du, ich will dich zu Menschenfischern machen. Und jetzt sag nicht, eigentlich bin ich ja schon zu alt oder ich weiß zu wenig oder ich habe zu eine niedrige Schulbildung oder ich habe auch überhaupt keine Zeit. Darum geht es nicht. Das kannst du alles wegpacken. Jesus sagt, ich bin bei dir. Alle Zeit bis an die Ende dieser Welt. Ich bin bei dir. Und ich werde mit all meiner Kraft, mit aller Macht und bei dir sein. Und durch die Macht des Heiligen Geistes werde ich dir sagen, was du zu sagen hast, was du zu reden hast. Bei Hesekiel fand ich etwas Grandioses im 3. Kapitel. Und vielleicht kann es für euch sein, für das Volk der Sinti. Hört einfach mal rein. Im Kapitel 3 sagt er in Vers 4, du sterblicher Mensch, und ich verändere das jetzt, obwohl man das eigentlich nicht macht, gehe zum Volk der Sinti und sage ihnen, was ich hier dir in den Mund lege. Ich sende dich nicht zu einem Volk mit fremder Sprache, die du nicht verstehst, sondern zum Volk der Sinti. Also, ich habe Gänsehaut. Hast du das verstanden, was Gott dir gesagt hat? Gehe zu deinem Volk. Die verstehen dich. Du hast ihre Sprache. Du hast ihre Kultur. Weißt du das? Das ist deine Aufgabe. Das ist deine. Ich würde noch gar nicht so weit gehen bis Afrika oder nach Rio de Janeiro oder was weiß ich. Bleib hier erstmal. Und rede mit deinem Volk. Erziele ihn von Jesus. Und dass ein Mensch ohne Jesus keine Zukunft hat. Und dass er sterben wird auf ewig und kein ewiges Leben hat. Und dass gar nicht Gott mehr helfen kann, über die Niederlagen deiner Vergangenheit dir was Schönes für die Zukunft zu geben. Geh zu deinem Volk. Sag es ihnen. Sag es ihnen. Natürlich kann das, was ich heute sage, hier bei euch vorbeirauschen und sagt, toll, wir nicken jetzt mal alle und das ist ja wunderbar, was er hier gesagt hat und das tut uns ja auch gut. Und dann gehen wir nach Hause und leben wieder unser altes Leben. Kann es nicht einfach sein, dass wir mal den Mut zusammennehmen und es mal wirklich tun? Mal wirklich losgehen? Mal klingeln bei denen, die wir kennen, hier links und rechts. Mensch, mach mal die Sportschau aus. Ich möchte gerne mal mit dir reden, was mir passiert ist. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Ich bin irgendjemand, hat es mir begegnet und er hat mir von Jesus erzählt. Das haben wir ja sicherlich alle irgendwo gehabt. Und dann passierte was Merkwürdiges mit mir. Der sagte zu mir, möchtest du ein neues Leben haben? Ein neues Leben mit Jesus? Ein neues Leben, in dem jemand da ist, der dich durch Not und Tränen und Leid hindurchträgt. Und dann ist was passiert mit mir. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, das will ich. Der hat ja gesagt, ja, das ist ein ganz einfacher Weg. Da faltet man die Hände und sagt mal, Herr Jesus Christus, ich habe bis jetzt ohne dich gelebt. Aber ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben, vergib du mir alle meine Schuld und Sünde und schenke mir ein neues Leben mit einem neuen Ausblick für mein Leben. Komm du hinein und bestimme du ab sofort mein Leben. Ich will, dass du ab sofort mein Herr und Heiland bist. Und dann kannst du berichten über dein Leben, was Gott aus deinem Leben gemacht hat. Jetzt musst du nicht so kommen, wie das oft so ist, vom Mörder zum ganz großen Heiligen. Bleib einfach mal ehrlich. Ehrlich. Du, wenn ich Not habe, wenn ich Tränen habe, wenn ich Probleme habe, wenn ich Sorgen habe, dann kann ich auf die Knie gehen, dann kann ich meine Hände falten und dann kann ich mit meinem Gott sprechen. Und dann kommen tröstende Sachen wieder zurück. Tröstende Worte kommen zurück und sie treffen mein Herz und sie helfen mir. Und sie geben mir einen ganz neuen Blick für die Welt. Weißt du, die Menschen, bei denen du geklingelt hast, zu denen du gegangen bist, da ist keiner, der nicht geliebt werden möchte. Da ist keiner, der keine Not hat in seiner Familie. Nicht ein einziger. Eigentlich haben sie nur alle Angst, dass sie ihr Gesicht verlieren, wenn sie umkehren zu Jesus. Aber vor Gott haben wir unser Gesicht schon lange verloren, weil wir Sünder sind. Aber wir haben ein ganz neues Gesicht bekommen von ihm, eine ganz neue Persönlichkeit. Und wir sind neue Menschen geworden durch Christus. Auch wenn sich hier äußerlich nicht viel verändert hat vielleicht. Aber hier drin kommt Barmherzigkeit, Liebe, Zuwendung zu anderen, füreinander da sein, füreinander beten, einander helfen, trösten, auch mal ermahnen. Sagen so, wie du lebst, das geht nicht. Du gehörst nicht mehr dir selbst, du gehörst Jesus. Und das ist wichtig, dass man das macht. Ne? Christian, wenn du hier so eine Gemeinde leitest oder ihr Gemeinde, ihr wisst, das ist ein schwieriger Job. Das machen die nicht aus eigener Ehre oder aus Spaß und Jux und Dollerei. Also ich möchte heute keine Gemeinde mehr leiten. Habe das jahrelang gemacht. Ganz bestimmt nicht. Halten meine Nerven nicht mehr aus. Das ist ein ganz schwieriger Job. Und deshalb betet für die Ältesten, die ihr habt. Betet für sie. Jeden Tag lasst da nicht nach, dass Gott sie führt und leitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Wissen ihr, wenn wir nicht mehr Salz der Welt sind, wenn wir nicht mehr für die Welt da sind, um ihr Leben fruchtbar zu machen, schmackhaft zu machen, die Welt macht es nicht. Da ist niemand da, der euch eine Hilfe geben kann. Wir kommen irgendwelche Psychologen. Wisst ihr, ich bin gebranntes Kind. Ich habe 10 Semester Psychologie studiert. 5 Jahre lang. Aber dann ist gemerkt, als ich angefangen habe, Bibelstudium zu machen, dass die mich, entschuldige, total verarschen. Welch eine Lüge, ein Betrug das ist. Jede Form von Seelsorge muss immer in eine Beziehung zu Jesus Christus führen und nicht ein verändert dein Leben, dann wird es besser mit dir. Das ist alles Quatsch. Glaubt mir, ich habe das alles durch. Jede Beziehung zu Jesus Christus macht dein Leben ein Stück heller. Und du wirst freier und fröhlicher. Und du bekommst einen ganz neuen Blick für die Welt. Wenn man jetzt in die Nachrichten reinschaut und sieht, was da in der Welt los ist, wie sie toben, sich gegenseitig umbringen. Ne, steht alles schon in der Bibel, ne? Matthäus 25, Endzeitreden Jesu. Ne, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Ne, und ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Es muss uns keine Angst machen, Jesus hat es doch schon alles gewusst. Aber er ist für uns da, er trägt uns durch diese Zeit. Christen sind Menschen, die über die Berge gucken können. Wir sehen, was dahinter ist. Christen haben einen Blick, der weitergeht wie normale Menschen in dieser Welt. Da streitet man sich in Talkshows, was richtig oder was nicht richtig ist. So ein Quatsch alles. Wisst ihr, wir leben in der letzten Zeit dieser Erde. Und das müssen wir begreifen lernen. Und deshalb haben wir nur noch einen Auftrag, loszugehen und Menschenfischer zu sein. Das ist unsere einzige Aufgabe, die wir noch haben hier. Und ich sage immer, wenn Leute wieder planen, ein neues Gemeindezentrum zu bauen, ich sage, Mensch, das Geld setzt das in die Mission. Da brennt mein Herz für verlorene Menschen. Aber nicht da diese Millionen und ganz neue technische Ausrüstung und wie toll ist das alles. Und die Menschen sterben neben dir. Die sterben da. Die geistliche Hungersnot in diesem Land ist enorm. ist eine riesige Hungersnot in diesem Land. Das Land der Reformation ist zum Missionsland geworden. Martin Luther würde sich im Grab umdrehen heute. Ja, wie machen wir das denn, dass wir zu den Menschen gehen und ihnen von Jesus erzählen? Ganz schlicht und ganz einfach, und da brauchst du kein Studium für. Erzähl ihnen einfach das, was du mit Jesus erlebst. Wer ist Jesus für dich? Ne? Sag mal, wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Erzähl es ihnen. Was bedeutet dir Jesus? Wisst ihr, als ich berufen worden bin in meinen Dienst, da gab es ein herrliches Wort von Johannes Lichtenberg, den ihr alle kennt sicherlich oder viele von euch kennen. Johannes Lichtenberg hat mir zwei Sachen gesagt. Das eine war, Peter, in deinem Dienst immer unten bleiben. Immer unten bleiben. Nie überheblich und hochmütig werden. Und das zweite ist, lerne mit dem Trost, mit dem du getröstet bist, kannst du andere trösten. Das, was ich für mein Glaubensleben, für mein persönliches Leben mit Jesus erfahren habe, das kann ich anderen weitersagen. Und ihr müsst nicht so viel sagen wie Leute, die studiert haben, die Bibel studiert haben oder Prediger sind oder Billy Graham oder Christian sind. Nicht das, ihr müsst es mit euren eigenen Worten sagen. Sagt es und habt den Mut mit dem Menschen, habt aber auch den Mut für eine Niederlage. Nicht? Paulus kam da nach Athen, ne? Da wollten sie ihn nicht hören. Was hat er denn gemacht? Staub von den Schuhen, hat gesagt, lass sie, wenn sie nicht hören wollen, dann doch selber schuld. Sollen sie doch hinterherlaufen, wen sie wollen. Wir müssen den Mut haben, nicht zu verzweifeln an Niederlagen, sondern immer wieder aufstehen, auf den Nächsten zugehen. Schlagt ihnen nicht die Bibel um die Ohren, sondern baut Vertrauen auf untereinander. Gehen wir zusammen essen. Gehen wir zusammen zum HSV. Ach nee, da werden wir ja melancholisch. Nee, aber unternehmt was zusammen. Grillt einfach zusammen. Verbringt mal einen Nachmittag und einen Abend miteinander. Baut Vertrauen auf. Und Vertrauen braucht viel Zeit. Und irgendwann, das kann ich euch versprechen, kommt derjenige, zu dem ihr gegangen seid und sagt, das habe ich mir jetzt schon lange gedacht, wieso bist du so anders? Wieso bist du so anders? Warum bist du so anders? Und dann kannst du erzählen von Jesus. Da kannst du vom Glauben erzählen. Da kannst du ihm das erzählen, was Jesus aus dir gemacht hat. Diese Beziehung untereinander ist ganz wichtig. Und dann müsst es nicht immer zu Anfang um uns drehen. Als ich in Brandenburg gewesen bin zum Missionieren, dann hatten mir die von unserem Haus da, wo ich gearbeitet habe, hatten wir dann gesagt, ja, und wir müssen mit dem Gottes Wort da hineingehen. Und gesagt, die machen die Tür gleich wieder zu. Ich denke mal, ich bin Zeuge Jehova oder irgendwie sowas. Sondern ich bin reingegangen und habe dann gesagt, Mensch, schön, dass es dich gibt. Erzähl mir mal, wie war euer Leben in der DDR? Wie war euer Leben in der DDR? Wie seid ihr da durchgekommen? Weißt du, und dann haben die Kaffee und dann gab es Kuchen oder Mettwurstbrot oder irgendetwas da. Und dann hast du gesessen mit denen stundenlang und dann haben die über ihr Leben erzählt. Und dann musste ich nicht wieder sagen, irgendwann komme ich mal wieder. Die haben gesagt, nee, komm bloß bald mal wieder. Da hört mal endlich einer zu, wie unser Leben ist. Wie unser Leben aussieht. Wie wir leiden mussten. Wie viele Ängste wir durchlebt haben. Bis mir mal einer gesagt hat, so ein Schlachter, das vergesse ich nie wieder. Der sagte dann zu mir, weißt du, was machst du eigentlich? Ich habe gehört, du hast irgendwas mit Bibel und mit Seelsorge oder sowas, machst du? Das gab's bei uns in der DDR ja nicht, da geht doch keiner zur Kirche und so. Und dann habe ich ihm das erzählt. Gesagt, dass ich, wie ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, wie mein Leben zusammengebrochen ist, wie er mir ein neues Leben gegeben hat. Und dass ich jetzt hier gekommen bin, also das, was ich mit Jesus erlebt habe, anderen weiterzugeben. Ich sag, du kannst ja mal mitkommen. In Grabow haben wir so einen Raum gemietet und da haben wir uns getroffen. Zuerst waren wir 5 Leute, nachher waren wir über 40. Da kamen immer mehr dazu und dann durfte ich da 25 Leute taufen, 30 hatten sich bekehrt. Alles innerhalb von 4 Jahren. Ne? Die Leute hatten gewartet auf ein klares und eindeutiges Wort. Und wisst ihr, als ich da hingegangen bin nach Brandenburg, da habe ich ja kein Gehalt gekriegt. Ich hatte auch kein Geld. Aber ich hatte noch nie so viel Taschengeld wie zu der Zeit. Weil da, was da an Spenden hineinkam, was da gegeben wurde, überall, wo man hinkam, Ich habe geheult mitunter. Und diesen Schlachter vergesse ich nicht. Der kam jeden Mittwoch, wenn wir Bibelstunde haben, hat ein Stück Schinken mitgebracht oder hat eine Mettwurst mitgebracht, hat eine Leberwurst mitgebracht. Und wir konnten das im Haus ja richtig gut gebrauchen. Andere Leute hatten Gemüse mitgebracht. Ich hatte mir einen ganzen Kofferraum hinten mit Kohl und was weiß ich alles da für unser Haus. Und so sind wir versorgt worden zu der damaligen Zeit. Und der brachte dann seinen Bruder mit seiner Frau. Und dann kam der andere Nachbar. Da musst du mal hingehen, das haben wir noch nie gehört. Und dann kamen sie so, aber ich konnte auch nur das sagen, was Jesus mit mir gemacht hat. Das weitergeben und dann eine Beziehung aufbauen. Nicht gleich mit der Bibel totschlagen, bitte mach das nicht. Als wir zum Glauben gekommen sind, dann waren wir zwei Familien, die am gleichen Tag zum Glauben gekommen sind, bei einer Evangelisation draußen bei uns in Vierlanden. Und der eine Bruder war dabei, der hatte auf dem Großmarkt eine riesen Blumenimportfirma, Rosen und so was. Der hat ja flugzeugweise Rosen aus Israel geholt. Ganz grandios. Aber der war so fromm geworden, das triefte schon, so fromm war der. In seiner Nachbarschaft gab es dann einen Todesfall. Und dann ging er hin zu den Leuten und dann hat er gesagt, mein herzliches Beileid. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Herr. Der hat sich gewundert, dass sie ihn gleich rausgeschmissen haben. Wisst ihr, das ist der falsche Weg, die Menschen mit dem Evangelium totzuschlagen. Sondern mitzuleiden. Meine Frau und ich haben jahrelang Trauerbegleitung und Sterbebegleitung gemacht. Obwohl wir nicht ausgebildet worden sind damit. Und nach Jahren sagte mal jemand zu mir, weißt du, Peter, was du damals gesagt hast, weiß ich nicht mehr. Aber weißt du, was ich noch weiß? Du hast mit mir geweint. Du hast mit mir geweint. Du warst da an dem Punkt, wo ich auch war. Das hat mich eigentlich riesig gefreut, einfach du selbst zu sein. Nicht der Klugscheißer da oben immer, der meint, er wisse alles besser. Einfach ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein. So bin ich, so bist du. Wie können wir uns begegnen? Wir müssen nicht immer diesen Weg gehen nach dem Motto, jetzt kommt der Fromme, ich weiß den Weg zur Sonne. Wir brauchen eine gesunde Einstellung zu unserem Gegenüber. Paulus hat es mal gesagt, 1. Thessalonich 2, Vers 8, war es, wir waren euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben. Warum? Denn ihr wart uns lieb geworden. Christen haben ein Herz für Verlorene. Und wenn du kein Herz für Verlorene hast, dann fang an, dafür zu beten, dass Gott dir ein Herz für Verlorene schenkt. Für Menschen, die ohne Jesus sind, die auf ewig verloren gehen. Und oft meint man das gar nicht, dass man auf ewig verloren geht. Mir geht es ja gut in dieser Welt hier. Aber am Ende wird immer abgerechnet. Ich bin Kaufmann, ne? Ich habe viel verkauft und muss ja dann immer unterm Strich gucken, was kommt da raus. Und so ist es im Leben nicht anders. Ne? Wie habe ich mein Leben gelebt? Und dann guckt man irgendwann unterm Strich, was war es denn? Was war es denn in meinem Leben? Wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn Menschen so 70, 80 Jahre alt werden? Sie sterben und wissen nicht, wo sie hingehen. Und sie schauen in ihrem Leben zurück und sagen, ich bleibe da nichts mehr von nach. Sagt der neulich ein Nachbar von mir, ich weiß doch gar nicht, ob ich hier im Haus noch was machen soll. Die Kinder verscherbeln das doch sowieso. Weißt du, wenn du das vor dem Sterben schon weißt, dass da von deinem ganzen Leben nichts mehr übrig bleibt, als wie so ein kleiner Stein auf dem Friedhof da. Warum setze ich nicht all meine Hoffnung auf meine Zukunft, die Gott mir bietet? Ich glaube, wir müssen auch den Menschen gegenüber lernen, wieder ehrlicher zu werden. Wieder ehrlich zu werden. Wir waren auf einer Hochzeit eingeladen. Auch das ist alles so prägende Dinge in meinem Leben. Und wir waren, eigentlich wollte ich da gar nicht hin, weil ich bin da nicht so ein Halligalli-Typ da. Aber meine Frau sagt, da müssen wir hin. Und wenn Frauen das sagen, dann müssen wir da hin. Wir gehen hin und es war sehr schön da, wunderbares Essen war ganz toll und dann gab es Musik und dann musste man auch tanzen so und ich habe die Angewohnheit, ich tanze nur mit meiner Frau. Also das ist so meine und dann geht es hinterher so an die Theke, das ist bei uns auf dem Dorf so und da gibt es dann ein Glas Sekt oder einen Schnaps oder irgendwie sowas gibt es dann da immer nach dem Tanz. Und dann stehen wir an der Theke, so meine Frau und ich, wir haben wieder ein Glas Sekt in der Hand und dann singen die nebenan, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und als sie dann ausgesungen haben, da habe ich dann in die Stille hinein gesagt, glaubt ihr wirklich, dass ihr in den Himmel kommt? Ja, Peter, du bist ja was von der Kirche. Ich sage, glaubt ihr wirklich, dass ihr in den Himmel kommt? Ich sage, eigentlich ist es ein ernsthaftes Gespräch und nicht für diese Hochzeit hier heute Abend. Aber ihr solltet euch mal wirklich überlegen, ob ihr einen Pass habt für den Himmel. Euer Trauschein gilt nicht, euer Taufschein gilt nicht, euer Konfirmationspass gilt nicht. Und irgendwann gilt auch eure Sterbeurkunde nicht. Sie gelten nicht als Eintritt in den Himmel, sondern einzig und allein deine Beziehung zu Jesus Christus. Und Jesus Christus ist derjenige, der dir den Passierschein gibt. Hier, mit den Nägeln malen. Ich bin für ihn gestorben. Der Peter Müller mag ein komischer Kerl gewesen sein, aber ich bin für ihn gestorben, weil er an mich glaubt. Was mich erschüttert hat, in einer Umfrage von 1000 Studenten in Greifswald wurde im Jahre 2009 festgestellt, dass 87% kaum noch Kenntnisse über Inhalt und Aussagen der Bibel besitzen. Der christliche Glaube ist belanglos geworden. Also auch in dieser Welt belanglos geworden. Man hört es noch gerne. Schön, man wird so beerdigt. Vater unser betet man, denn auch das Einzige, was man kann. Sag mal, armer Vater, den kriegst du auch nicht. Wir müssen uns wieder bewusst machen, dass die Menschen eigentlich eine Sehnsucht danach haben, etwas zu haben, wie die Alkoholiker. Nicht nur eine Macht, die höher ist wie ich, kann mir meine geistliche Gesundheit wiedergeben. Und die landen leider meistens bei Esoterik. Aber denen müsste man denn von Jesus erzählen. Vier Wahrheiten möchte ich euch noch mitgeben und dann höre ich auch auf mit meinem Gerede. Alle Menschen suchen nach Sinn und Glück im Leben. Das müssen wir uns bewusst machen. Und nur der christliche Glaube verheißt dieses sinnerfüllte Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass die Menschen das Leben in seiner ganzen Fülle erhalten. Drittens, Christus hat uns aufgetragen, dieses Zeugnis weiterzutragen. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, also diese frohe Botschaft allen Menschen. Und unser Glaube bleibt lebendig, wenn er weitergegeben wird. Christus spricht, wer sein Leben verliert, um meinetwegen, der wird es gewinnen. Das ist unsere Aufgabe, Menschenfischer zu sein und keine Angst zu haben. Wir können unser Gesicht nicht verlieren, aber die anderen Menschen, die wir vielleicht lieb haben, die können ihr Leben verlieren und umsonst gelebt haben, ohne Sinn. Ich wünsche euch Gottes Segen und möchte noch beten mit euch.